Alles unter Kontrolle. Hast du alles unter Kontrolle? Hast du dich unter Kontrolle? Ich lese euch mal was vor, was ich neulich in der Zeitung gelesen habe, von Imre Grimm, ein Journalist von der Hatz. Der schrieb: Jubel in Großbritannien. Harry und Meghan. Royal Wedding. Nur die Queen hat vor Freude keine Miene verzogen. Warum auch? Die alte Partyhaubitze hat mehr königliche Hochzeiten erlebt als Prinz Harry warme Mahlzeiten. Die Queen hat sich anscheinend immer unter Kontrolle. Was passiert eigentlich, wenn wir uns nicht so verhalten, wenn wir uns nicht unter Kontrolle haben? Wie die anderen es gerne hätten oder wie sie es gewohnt sind von dir. Sind wir nicht immer darauf bedacht, einen guten Eindruck zu hinterlassen? Gerade bei Leuten, die wir nicht kennen? Wir blamieren uns nicht so gerne, ich jedenfalls nicht. Versuchen wir nicht, auch selbst bei denen, die wir gut kennen, immer einen guten Eindruck zu hinterlassen? Was ist, wenn jemand die Kontrolle verliert, wenn er ausflippt, etwas Außergewöhnliches macht, etwas, was sogar peinlich ist? Imre Grimm hat das beschrieben, das Mögliche beschrieben. Es ist nicht passiert, aber er hat sich gedacht, wie es hätte sein können. Und er schreibt: Immerhin gab es in der Kirche keinen Streit zwischen Harry und Camilla. Und dann kommt Klammer auf: Das ist mein Platz. Du bist nicht meine Mutter. Aber ich bin mit deinem Vater verheiratet. Bist du nicht? Bin ich doch. Ach ja, und woher kommen dann meine roten Haare? Oberpeinlich, wenn das in der Kirche passiert wäre, oder? Zwischen Camilla und Harry, dein Sohn. Zum Glück ist das nicht passiert. Aber kommen wir mal wieder zu uns, kommen wir mal wieder weg von der Hochzeit da. Erwartet man nicht von uns, dass wir uns immer unter Kontrolle haben, auch hier? Wir sollen uns, oder wir erwarten nicht unbedingt, dass wir uns ungewöhnlich benehmen. Wenn du zum ersten Mal hier im Gottesdienst bist und du machst einfach, was du willst, ist peinlich, oder? Also guckst du, wie verhalten sich die anderen? Was ist hier richtig? Was darf man hier eigentlich oder was darf man nicht? Muss man aufstehen während des Singens oder darf man sitzen bleiben? Begrüßt man jemanden mit Umarmung oder nur mit Handschlag? Ja, wie ist das üblich? Was ist richtig, was ist falsch? Muss man still und andächtig sein? Oder darf man auch mal lachen? Darf man mal einen Zwischenruf machen? Man guckt es wirklich bei den anderen ab. Also wenn man ganz neu in einer Runde ist, so wie hier im Gottesdienst, dann guckt man erstmal, wie machen die anderen das? Und dann richtet man sich danach. Wenn alle aufstehen, ja, dann stehe ich auch lieber auf. Ich will ja hier nicht auffallen. Ja? Und wenn sich alle umarmen, ja, dann umarme ich die anderen auch. Ob ich das vorher gewohnt bin oder nicht. Aber wenn das hier so üblich ist, dann mache ich das mit. Und in der Kirche lachen? Naja. Es sind so häufig ungeschriebene Gesetze. Haben wir irgendwo ein Gesetzesblatt, wo draufsteht, beim Lobpreis bitte aufstehen? Es sind ungeschriebene Gesetze. Und man weiß nicht, wie das üblich ist. Also muss man es gucken, abgucken. Und dann machen das noch nicht mal alle gleich. An wem orientiert man sich denn nun? Also du darfst dich jetzt entspannen. Ja, wir haben keine Gesetze. Es gibt schon Gewohnheiten und die einen machen es so und die anderen, du darfst das so machen, wie du das gerne möchtest. Ja? Du darfst fast alles machen, was du möchtest. Fast alles. Das einzige Gesetz, was hier gilt, ist das Gesetz der Liebe. Du sollst keinen damit verletzen, was du tust. Und dann darfst du alles machen. Ich möchte mal ein paar Fragen aufwerfen in dieser Beziehung. Musst du alle Erwartungen, die an dich gestellt werden, erfüllen? Gibt es allgemeingültige Regeln dafür, wie ich mich verhalten soll? Und eigentlich noch viel wichtiger, wo kann ich so sein, wie ich will? So wie ich bin? Wo kann ich alle Masken fallen lassen? Wo muss ich nicht alles unter Kontrolle haben. Ich fange mal mit der ersten Frage an. Ihr habt schon gleich darauf geantwortet. Muss ich alle Erwartungen erfüllen? Ganz bestimmt nicht. Nein. Wenn du das versuchst, dann kann ich dir garantieren, der Burnout ist nicht weit weg. Weil jeder hat eine andere Erwartung. Ja, der eine hat die Erwartung, der andere hat die Erwartung. Ja, die Lobpreisleiterin hat die Erwartung, dass du aufstehst, damit sie sieht, dass du auch richtig mitmachst. Ich glaube nicht, dass Nefi die Erwartung hat, also bitte versteht das richtig. Aber natürlich ist das schön, wenn man das vorne sieht, dass sie aufstehen und mitmachen. Aber wenn du nicht kannst, nicht willst, wie auch immer, du darfst auch sitzen bleiben. Versuch bitte nicht, allen recht zu machen. Das geht nicht und das funktioniert nicht. Du darfst deine eigenen Grenzen einhalten. Und du hast Grenzen. Du musst nicht. Bei der Gebetsnacht, die ging bis 3 Uhr morgens. Hat Gisela ja schon erzählt. Und ich habe meine Grenze früher gezogen. Das darf ich. Ohne, dass irgendjemand sauer war oder irgendwelche Erwartungen an mich, vielleicht war eine Erwartung, weiß ich nicht. Hat mir auch keiner gesagt. Aber bestimmt war eine Erwartung. Ich habe auch den Impuls gegeben und ermutigt, bis zum Schluss zu bleiben und ich gehe früher. Aber ich darf meine Grenzen einhalten. Ich muss mit meinen Kräften haushalten. Und deswegen darf ich meine Kräfte und meine Grenzen einhalten. Du hast Werte in deinem Leben. Wir haben Überzeugungen gewonnen in unserem Leben. Und diese Überzeugungen, diese Werte dürfen wir auch vertreten und dürfen da fest sein. Wenn dein Chef von dir verlangt, am Telefon zu lügen, weil er sagt, ich bin nicht da, dann musst du das nicht tun. Dann darfst du sagen, nee, Chef, das mache ich nicht. Ich kann zwar sagen, du willst jetzt nicht gesprochen werden, ja, aber ich sage nicht, du bist nicht da. Du darfst Werte und deine Überzeugungen, die darfst du vertreten. Auch wenn du die Erwartungen desjenigen dann vielleicht nicht erfüllst. Gott hat uns einen Willen und eine Identität gegeben. Und dafür sind wir verantwortlich. Ja? Und wir sollen sorgsam damit umgehen. Wir machen unsere Identität kaputt, wenn wir allen alles recht machen wollen. Wir dürfen unsere Identität behalten. Gut, zweite Frage. Gibt es allgemeine gültige Regeln, wie wir uns verhalten sollen? Von den Ungeschriebenen habe ich ja schon gesprochen. Da gibt es ganz, ganz viele von. Ja. Aber gibt es denn auch allgemeingültige? Ja, die gibt es auch. Auf jeden Fall. Ich sage mal ein paar. Das erste zum Beispiel, einer achte den anderen höher als sich selbst. Gibt es auch eine Bibelstelle zu? Philipper 2, Vers 3. Tut nichts aus Selbstsucht oder nichtigem Ehrgeiz, sondern in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Das ist eine super Regel für den Umgang miteinander. Also da ist eine Grenze. Ich habe vorhin gesagt, du darfst machen, was du willst. Eher das Negative. In der Bibel steht das Positive, fand ich echt interessant. Obwohl das im Grunde genau das Gleiche ist, nur andersrum ausgedrückt. Alles, was man von dir erwartet, das tu auch für sie. Das ist es, was das Gesetz und die Propheten fordern. Das ist viel positiver, oder? Was du von anderen erwartest, was sie dir tun sollen, das tu ihnen auch. Das ist, finde ich, noch viel besser. Nicht vermeiden, was du auch vermeiden willst, was du nicht gerne hast, sondern tu ihnen Gutes, wenn du was Gutes erwartest. Wenn du erwartest, wenn du in den Gottesdienst kommst, dass du freundlich begrüßt wirst, dann fang an damit, dann wirst du auch freundlich begrüßt. Nein. Du wirst auch so freundlich begrüßt, aber ne, tu den anderen das Gute. Und dann noch eins, liebe Gott und liebe deinen Nächsten, so wie du dich selber liebst. Ich glaube, dieses Gebot kennen wir auch. Ne? Gott lieben, ja, das kannst du auch im stillen Kämmerlein, aber liebe deinen Nächsten, das wird spätestens dann sichtbar, wenn du Menschen triffst. Liebe deinen Nächsten. Und da steht nicht, liebe die, die dich auch lieben, sondern liebe den, der dir nahe ist. Egal wer das ist. Egal ob der Christ ist oder nicht. Egal ob der freundlich ist oder nicht. Der dir nahe ist, den sollst du lieben. Und zwar genauso lieben wie dich selber. Jesus antwortete, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit ganzem Verstand. Das ist das erste und das wichtigste Gebot. Wenn wir das nicht tun, dann haben wir gar keine Kraft, den anderen zu lieben. Wir brauchen die Liebe von Gott. Und die bekommen wir in dem Moment, wenn wir Gott lieben, wenn wir ihn ehren. Das ist die Voraussetzung dafür. Und dann das Zweite ist ebenso wichtig, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Ja? Keiner hat das so beherrscht wie Jesus. Jesus hat da drin gelebt. Der hat das getan. Überall, wo er hinkam, hat er den Nächsten geliebt. Auch seine Feinde, das wissen wir. Er hat sich nicht an dem orientiert, was die anderen von ihm wollten. Und da gab es viele, die was von ihm wollten, das wissen wir. Ja, immer wieder. Ja, Jesus, komm doch zu mir und Jesus, ich will auch noch was. Und er hat sich nicht an ihn orientiert, sondern er hat immer das getan, was der Vater ihm gesagt hat. Er ist er selbst geblieben. Seinen Auftrag hat er ausgeführt und trotzdem hat er jeden geliebt. Auch wenn er gesagt hat, so Gisela, heute habe ich keine Zeit für dich. Ich muss jetzt mich um Friedchen kümmern. Ja, nur mal so als Beispiel. Manchmal hat er das gesagt. Für dich habe ich heute keine Zeit. Er hat sich manchmal aus den Versammlungen, wo alle was von ihm wollten, wo ganz viele Kranke waren, hat er sich zurückgezogen und gesagt, jetzt brauche ich Zeit mit Papa. Er hat sich auch um sich selber gekümmert. Und er hat, interessanterweise, er hat immer wieder Menschen vor den Kopf gestoßen mit dem, was er gesagt hat und getan hat. Er hat sich nicht an die ungeschriebenen Gesetze oder zum Teil auch geschriebenen Gesetze, zum Beispiel der Pharisäer, gehalten. Weil er sagte, die sind falsch. Mein Vater hat ein anderes Gebot gegeben und er hat an den Sabbaten hat er geheilt. Und die Synagogenvorsteher sind über ihn hergefallen und gesagt, das kann man, darf man nicht machen, aber Sabbat, kannst du nicht bis morgen warten. Und er hat immer wieder liebevoll, aber ganz klar und deutlich gesagt, wenn ein Ochse in den Brunnen fällt am Sabbat, dann holt ihr den da auch raus. Und der, der so krank ist, so lange krank ist, den soll ich nicht retten am Sabbat. Was ist das für euch für ein Vergleich? Ja, ihr schmeißt das eine Gebot über den Haufen und das andere tut für einen Ochsen tut er es, aber für einen Menschen nicht. Also er hat immer wieder klargestellt, was richtig ist. Er hat dazu gestanden. So, also er hat Leute auch vom Kopf gestoßen, wenn er sagt, das war falsch. In Klarheit, aber immer in Liebe. Also er hat diese Gebote alle gehalten, aber nach göttlicher Autorität, nach göttlicher Ordnung. Ja? Und er hat die anderen geachtet, auch wert geachtet. Er hat sich nicht über sie erhoben, sondern er war trotzdem demütig. Auch wenn er ihnen klar gesagt hat, das ist die Wahrheit. Um sich so zu verhalten, brauchst du ein Herz voller Liebe. Ich meine, Jesus konnte das, ne? Wir sagen immer, Jesus war ja Gottes Sohn. Und damit sagen wir im Grunde genommen, ich kann das sowieso nicht, weil Jesus war ja viel, viel größer als ich. Weißt du, dass du das auch kannst? Wenn du das gleiche Herz bekommst wie Jesus, müsstest du doch das auch können. Und du hast, als du Ja gesagt hast zu Jesus, hast du das gleiche Herz wie Jesus bekommen. Das ist noch nicht vollkommen, das weiß ich. Aber das ist das gleiche Herz, mit der gleichen Liebe, wie Jesus es auch bekommen hat. Und deswegen sagt Jesus, wir dürfen und können so handeln, wie Jesus auch gehandelt hat. Wir müssen nicht uns wer weiß wie anstrengen dazu, sondern wir können das, weil wir das gleiche Herz haben und die gleiche Liebe haben. Das ist doch eine tolle Aussicht, oder? In Liebe miteinander umgehen, ohne uns anstrengen zu müssen, ohne zu sagen, so, ich komme jetzt in Gottesdienst, jetzt muss ich mich zusammenreißen und dann Kontrolle haben, damit ich auch ja keinen anraunze. Du darfst darauf vertrauen, dass die Liebe in dir da ist und du in Liebe reagieren kannst. Ich komme zu den nächsten Fragen, die habe ich nicht ausgelassen. Wo kann ich sein, wie ich bin? Die Masken fallen lassen, die Kontrolle aufgeben. Wo kann ich das? Kann ich das hier? Ich glaube, ich würde euch ja überraschen, wenn ich mich ganz so geben würde, wie ich bin. Ich bin neulich mal gefragt worden, warum es uns eigentlich so schwer fällt, die Kontrolle aufzugeben. Und mein erster Impuls war, ich will die Kontrolle gar nicht aufgeben. Ich bin froh, dass ich mich unter Kontrolle habe. Weil ich fürchte, wenn ich mich nicht unter Kontrolle habe, dass dann da was anderes rauskommt. Passiert auch manchmal. Fragt mal meine Frau. Ich habe mich nicht immer unter Kontrolle. Dürft ihr machen. Ob sie dann antwortet, überlasse ich ihr. Ja, genau, die weiß viel. Und da habe ich gedacht, so, ich will die Kontrolle gar nicht verlieren. Es ist doch gut, sich unter Kontrolle zu haben. Aber dann habe ich mir über diese Frage noch ein bisschen tiefer nachgedacht und habe gedacht, da steckt was anderes dahinter. Da kommt eine Sehnsucht zum Ausdruck, ich möchte eigentlich so sein, wie ich bin. Ich möchte wirklich mal nicht keine Maske aufsetzen müssen, nicht irgendwie mich zusammenreißen müssen und etwas vorgeben, was ich eigentlich gar nicht bin. Diese Sehnsucht kommt da drin. Wo kann ich mich fallen lassen? Wo kann ich wirklich sein, wie ich bin? Endlich angenommen zu sein, wie ich bin. Nicht etwas vormachen müssen, was ich eigentlich nicht bin, was nicht in mir steckt. So geliebt zu sein, ohne jede Bedingung. Wo nicht erstmal steht, du musst das und das und das und das halten, ja, dann kann ich dich lieben. Wo kann ich so sein? Wo kann ich mich fallen lassen, ohne Angst, ohne Furcht vor Konsequenzen? Ist das überhaupt möglich? Als wir vorhin das Lied gesungen haben, ich kriege die Texte jetzt nicht mehr ganz zusammen, aber wir haben Gott in seiner Größe und seiner Macht angebetet. Da waren sogar zwei Lieder. Großer, mächtiger Gott. Da habe ich so einen Impuls gehabt und habe gedacht, Größe und Macht ist was Schönes, aber das kann auch Angst machen. Wenn du vor jemandem sitzt, der so mächtig ist, so Autorität hat und groß ist, du kannst dich davor fürchten. Und meistens tun wir das. Wie muss ich mich verhalten, dass er mich nicht irgendwie schief anguckt oder... Ja, wenn du vor einem Mächtigen sitzt, da gibt es ja auch so ungeschriebene Regeln. Du musst dich gut anziehen, du musst dich brav verhalten, darfst nichts Falsches sagen. Wie ist das bei Gott? Wisst ihr, der Eindruck ging weiter und gesagt, überleg dir mal, wenn du zu mir kommst und ich dich liebe, meine Größe, meine Macht und meine Autorität besteht aus Liebe. Und wenn du Jesus in deinem Herzen hast, dann ist diese Größe und Autorität nicht dafür da, damit du dich fürchtest, sondern damit du sicher bist. Wenn du in meinen Armen liegst oder zu mir kommst und dich auf meinen Schoß setzt, dich fallen lässt, dann schütze ich dich. Dann darfst du so sein. Da ist ein Raum da, wo du so sein darfst, wie du bist. Und das ist das, was der Herr sagt. Und ja, es braucht den Zugang zu Gott. Um das zu finden, um diese Liebe zu erfahren, müssen wir den Zugang zu Gott finden. Und den finden wir durch Jesus. Wenn wir Jesus unser Leben geben, dann kommen wir. Dann ist der Weg offen, dann ist die Tür offen. Und dann können wir zu diesem herrlichen, mächtigen, großen Gott gehen und sagen, Papa, endlich bin ich zu Hause. Endlich darf ich so sein, wie ich bin. Und du stellst keine Bedingung. Die einzige Bedingung ist, ja, du musst zu ihm kommen. Wenn du nicht kommst, dann findest du das nicht. Und du weißt wie, er hat die Tür dafür geöffnet. Er hat nicht gesagt, du musst dich jetzt abrackern, du musst jetzt Opfer bringen, du musst jetzt, wer weiß wie, Geld in den Opferkorb legen oder sonst irgendwas, oder du musst dich zusammenreißen, du darfst nie ein schlechtes Wort sagen. Er weiß, dass du das gemacht hast. Er weiß, was du an Mist gebaut hast. Und er erwartet nicht von dir, dass du jetzt auf die Erde kriechst und dafür blutest. Weißt du, was er tut? Er zeigt zum Kreuz und sagt, guck mal da, guck mal auf Jesus. Ich weiß, dass du Strafe verdient hast, sagt Gott. Ich weiß, was du falsch gemacht hast. Alle Fehler, die du gemacht hast. Ich weiß, dass du dafür eigentlich hättest sterben müssen. Aber guck mal da. Guck mal auf Jesus. Der hat deine Strafe getragen. Der hat am Kreuz gehangen und dir die Strafe abgenommen. Ich habe dir diese Strafe abgenommen. Ich möchte, dass du meine Liebe erfährst. Ich will nicht, dass du die Strafe erfährst. Und darum hat Jesus diese Strafe auf sich genommen. Er hat für dich geblutet. Sein Blut ist geflossen, damit ich dich in den Arm nehmen kann, damit ich dich lieben haben kann, damit du so sein kannst, wie du bist, dich fallen lassen kannst und wirklich zu dir kommen kannst, dich erkennen, wie du bist. 1. Johannes 3, Vers 1. Seht doch, welche Liebe der Vater uns erwiesen hat. Wir sollen seine Kinder heißen und wir sind es tatsächlich. Die Menschen dieser Welt verstehen das nicht, weil sie den Vater nicht kennen. Wir haben häufig so eine verkehrte Vorstellung vom Vater, von dem Aufpasser. Je nachdem, wie du deinen Vater erlebt hast oder deine Vaterfigur in deinem Leben, haben wir, und manchmal sind es auch die Mütter, wir haben eine Vorstellung, die wir auf Gott übertragen. Und so sehen wir Gott. Und deswegen kommen wir ihm manchmal nicht nahe. Wenn dein Papa immer nur darauf bedacht war, dass du keine Fehler machst, dann denkst du, ja, bei Gott darf ich auch keine Fehler machen, also darf ich ihm gar nicht erst nahe kommen, weil ich bin nicht fehlerlos. Gott ist so anders. Und das müssen wir erkennen, das müssen wir begreifen. Gott ist anders. Gott hat die Strafe auf sich genommen. Er kommt nicht, um dich zu bestrafen, sondern er kommt, dich lieb zu haben. Das ist eine Sache des Vertrauens. Dieses Vertrauen muss wachsen. Das geht aber nur, wenn wir in Beziehung mit Gott sind, wenn wir uns mit ihm unterhalten, wenn wir das erfahren. Vertrauen ist Risiko. Wenn du jemanden nicht kennst oder wenn du eine falsche Vorstellung von ihm hast und du kriegst gesagt, er ist ganz anders, dann musst du dich trauen, das zu überprüfen. Und das, ich sage dir, das ist erstmal ein Risiko, du weißt nicht, worauf du dich einlässt. Du hast es noch nicht erfahren. Ich rate dir, geh das Risiko ein. Bei Gott kannst du dieses Risiko voll und ganz eingehen. Er ist so, wie er das beschrieben hat. Er ist nicht furchtbar, sondern er ist Liebe. Liebe, vollkommene Liebe. Geh das Risiko ein und begegne ihm. Aber es gibt ja noch einen zweiten Aspekt. Bei Gott können wir wirklich so sein. Bei Gott können wir zur Ruhe kommen, uns fallen lassen. Aber wie ist das bei Menschen? Wir leben nun mal hier auf der Erde. Ja, wir können Zeiten haben, wo wir uns bei Gott fallen lassen. Im Gottesdienst ist das schon das Problem, da sind noch andere da. Da ist nicht nur Gott. Und wenn ich mich da so richtig fallen lasse bei Gott, was sagen die an die anderen? Darf ich das dann so sein? Darf ich dann auch mal heulen? Darf ich dann auf der Erde liegen? Oder darf ich jubeln und schreien und mich freuen? Je nachdem, wozu dir gerade zumute ist. Aber was denken dann die anderen? Ne? Ist doch so, oder? Die anderen denken, das ist ganz sicher. Wie gehst du mit anderen um? Kann ich mich auch bei anderen Menschen fallen lassen? Kann ich da drauf vertrauen, dass sie mich trotzdem lieb haben, auch wenn ich mich außergewöhnlich benehme? Oder muss ich mich bei meinen Menschen immer unter Kontrolle haben? Ich sage dir eins, das Dilemma ist im Grunde genommen, ich weiß ja, wie ich bin. Und ich weiß, wozu ich in der Lage bin. Habe ich ja eben schon mal gesagt. Wenn ich außer Kontrolle bin, wenn ich mich nicht unter Kontrolle habe, dann kann da was Falsches rauskommen. Will ich das Risiko eingehen? Meine Kontrolle mal fallen zu lassen, wirklich so zu sein, wie ich bin? Oder kann ich das keinem zumuten? Und wenn ich weiß, wie ich bin, dann kann ich mir auch ausrechnen, dass das euch nicht anders geht wie mir, oder? Du bist doch auch zum Mist in der Lage. Dein Herz ist doch noch nicht vollkommen, so wie Jesus. Bei Jesus hält ja kein Problem mit. Aber mit uns, wir sind doch noch nicht fertig. Aber wir dürfen Vertrauen zueinander haben. Und das Schöne ist, selbst wenn es mal daneben geht, es gibt Vergebung. Oder? Wir dürfen so sein, wie wir sind. Wir dürfen. Und das kann vielleicht dem einen oder anderen auch mal schräg ankommen. Du darfst. Und wenn es jemanden verletzt, dann darfst du um Vergebung bitten. Und dann ist das wieder bereinigt. Dann ist das Vertrauen wieder hergestellt. Wir können das nicht von alleine, das weiß ich auch. Das wäre eine absolute Überforderung. Aber wisst ihr, ich bin so dankbar dafür, Jesus hat uns den Heiligen Geist geschickt. Und mit dem Heiligen Geist hat er uns seine Liebe geschickt. Und der Heilige Geist ist wie nicht nur ein guter Freund, ein guter Begleiter, der ist immer da. Der wohnt in uns. Und wenn ich meine Kontrolle verliere und dann alleine dastehe, das wäre schlecht. Aber wenn ich meine Kontrolle abgebe und sage, Heiliger Geist, führe du mich. Und ich will mich entscheiden, das zu tun, was du mir gibst. Das ist genau das, wie wir dann uns fallen lassen können, wo wir nicht selber uns unter Kontrolle haben müssen, sondern sagen, Heiliger Geist, ich höre jetzt auf dich. Du bist jetzt mein Berater. Egal in welcher Situation ich bin, egal mit wem ich zusammen bin, du gibst mir den richtigen Rat, wie ich mich verhalten darf und soll. Ich brauche nicht selber überlegen, ich brauche mich nicht selber zusammenreißen, sondern ich höre auf dich. Ich gebe meine Kontrolle an ihn ab. Nicht er übernimmt die Kontrolle vollkommen über mich, das tut er nicht. Das wird er auch nie tun, aber er arbeitet mit mir zusammen, das ist wie ein guter Freund. Der war schon überall, der kennt jeden ganz genau und er weiß, was du kannst, darfst oder was du nicht darfst. Ich bin so froh darüber, dass der Heilige Geist uns das gibt. Aber das ist auch ja eine Vertrauenssache. Auch der Heilige Geist ist ja eine Person. Und wenn ich zu dem kein Vertrauen habe, dann kann ich dem auch keine Kontrolle abgeben. Dann werde ich auch nicht auf ihn hören. Also auch da, ich muss die Beziehung pflegen zum Heiligen Geist, sonst wird das nichts. Sonst muss ich immer selber die Kontrolle haben. Sonst muss ich mich selber immer im Griff haben. Also das ist eine Voraussetzung, wenn der Heilige Geist mit mir zusammenarbeiten will, und das will er, davon bin ich überzeugt, dann muss ich auch das Vertrauen zu ihm haben, dass er das darf und auf ihn hören. Ein Stück weit erleben wir das auch im Gottesdienst manches Mal. Das kann zumindest so sein, wenn wir uns trauen und wenn wir uns darauf einlassen. Wenn der Heilige Geist dir etwas sagt oder wenn du ihm die Kontrolle über deine Worte gibst zum Beispiel, du hast sie nicht mehr selber. Wenn du in neuen Sprachen redest, dann sprichst du etwas aus, was der Heilige Geist dir gibt. Du hast nicht mehr die Kontrolle darüber. Du hast nur die Kontrolle darüber, ob du es aussprichst oder nicht, aber mehr nicht. Du gibst Kontrolle ab. Das ist eine wunderbare Erfahrung. Das ist total entspannend. Weil er wird dir nie etwas geben, was dich schädigt. Er wird dir immer nur das geben, was dir gut tut. Er wird dir immer nur das sagen, was richtig ist, auch wenn es dir vollkommen schräg erscheint. Das ist eine Vertrauenssache. Das meint letztendlich Glauben. Glauben ist Vertrauen. Vertrauen auf göttlichen Beistand. Und dann wirst du immer mehr zu dir selbst. Dann darfst du immer mehr der sein, den Gott von Anfang an geschaffen hat. Ich weiß, wir verändern uns, wir wachsen noch, unser Herz ist noch längst nicht perfekt. Aber so, je mehr du auf den Heiligen Geist hörst, er sagt dir, was richtig und was falsch ist. Er erinnert dich daran, was du falsch gemacht hast, damit du um Vergebung beten kannst und dein Herz heil werden kann und Beziehungen heil werden können. Er arbeitet an deinem Herzen. Wenn du ihn ranlässt, dann arbeitet er an deinem Herzen, dass es heil wird. Und heiles Herz, wenn du weißt, wer du bist und wenn dein Herz heil ist, dann kannst du so sein, wie du bist. Und dann bist du so wie Jesus. Du bist nicht Jesus, aber wie Jesus. Weil du hast das gleiche Herz bekommen. Er macht dein Herz sicher. Möchtest du das? Wir sind häufig unsicher, weil wir nicht genau wissen. Weil wir uns selber manchmal nicht trauen. Er macht dein Herz sicher. Und das nimm mit. Du darfst außer Kontrolle sein. Wenn du mit dem Heiligen Geist zusammen die Kontrolle hast. Und ich lade dich ein dazu, das zu tun. Den Heiligen Geist reinzulassen. Wenn du den Heiligen Geist noch nicht hast, die Voraussetzung dafür ist, alleine Jesus in dein Leben aufzunehmen. weil sonst hast du den Zugang auch zum Papa nicht. Das ist absolut notwendig. Also wenn du das noch nicht hast, lad Jesus ein. Und in dem Moment kannst du sagen, so Jesus, und gib mir gleich den Freund dazu, den Heiligen Geist, den Begleiter, der mein Herz sicher macht. Der Heilige Geist wird nichts tun, was Jesus nicht auch tun würde oder was der Vater nicht tun würde. Und er liebt dich, genau wie der Vater dich liebt. Also vertrau dem Heiligen Geist, vertrau Jesus und vertrau dem Vater. Und gib ihm die Kontrolle. Er übernimmt sie nicht selbst. Du bleibst immer noch entscheidungsfähig. Aber es ist eine gute Entscheidung, sich auf ihn zu verlassen. Amen.